willkommen zu unserem neuesten Arte-Shot. Wir sprechen über den neuen Film von Paolo Sorrentino, der seit, glaube ich, 3 Jahren sein erster Film nach 2 Serien ist. Davor hat er Loro gemacht, einen Film über Berlusconi. Und die letzten Jahre natürlich hat er La Grande Bellezza gemacht, einen Film, der viele Preise bekommen hat und den ich auch großartig fand. Also ich bin großer Fan von Sorrentino. Auch die Filme davor wie Cheyenne, also das hat mir alles gefallen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, über den Film zu sprechen. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen und deswegen heiße ich meinen Kollegen Sedat Aslan willkommen, der ihn schon in Venedig gesehen hat, wo er seine Weltpremiere hatte. Und jetzt hatte ein Limited Release in den Kinos am 2. Dezember, um dann 2 Wochen später auf Netflix zu erscheinen, was mich nicht stört. Ich bin großer Fan vom kleinen Bildschirm. Ich gucke auch viele Filme auf meinem Handy und bin eigentlich trotzdem begeistert. Denn ich denke, ein guter Film, das ist wie gute Musik, kann man auf der beschissensten Anlage sehen und es bleibt gut. Also aber das nur am Rande und nun zum Film. Also meine Erwartungshaltungen sind groß, also würdest du sagen, sie werden erfüllt?
Ja, vielleicht kurz mal auf den Inhalt eingehen, damit die Leute wissen, worüber wir hier sprechen. Also The Hand of God heißt der Film. Woran denkst du als erstes, wenn du Hand of God hörst? Oder ja, auf als, Italienisch Estat della Mano.
Als alter Fußballfan habe ich keine Chance, als an Maradona zu denken.
Genau, es geht um Maradona. Der Titel ist aber doppeldeutig. Zu viel wird hier aber wie immer nicht verraten. Komplett spoiler-free. Es geht um Sorrentinos Kindheit. Sein alter Ego heißt hier in dem Film Fabietto, ein Teenager gespielt, also grandios gespielt. Da gab es in Venedig auch den Preis als besten Nachwuchsdarsteller, der nach Marcello, dem großen Marcello Mastroianni benannt ist, den übrigens auch schon Paula Bär bekommen hat und Jennifer Lawrence. Also der ist in guter Gesellschaft. Ja. Filippo Scotia ist der junge Mann, ist seine erste Hauptrolle. Und ja, Netflix hat eben, so wie sie es ja auch bei Roma gemacht haben, bei Cuaron oder The Irishman für Scorsese.
Oder so Power of Dog, also hatten wir ja auch gerade besprochen. Also das
Jane Campion, genau, haben sie sozusagen einem Meisterregisseur eine Carte Blanche gegeben, den roten Teppich ausgerollt und er durfte alles machen, was er wollte. Und hier hat er sich eben an eine Coming-of-Age-Story gemacht, die seine eigene Kindheit, sein eigenes Teenager-Dasein betrifft. Wir sind also in Neapel, Mitte der 80er und es dreht sich während des ganzen Films auch um die Frage, kommt Maradona jetzt tatsächlich nach Neapel, in das abgelegene, hintertupfige Neapel, als was es damals wahrgenommen worden ist, beziehungsweise auch von den Einwohnern selber, die sich quasi an die Peripherie Italiens sehen und verglichen mit dem großen Rom, wo die Musik spielt, im zentralistischen Italien natürlich so ein bisschen darben und das drückt der Film visuell aus, aber gleichzeitig auch inhaltlich. Es geht da auch um die erste Liebe und den ersten Geschlechtsverkehr. Also da fühlt man sich auch erinnert an The Graduate, der hoffentlich irgendwann mal als bester Film aller Zeiten gelten wird. Finde ich ein wahnsinniges Meisterwerk. Und dieses Flüchtige und dieses sich dahin treiben lassen eines jungen Menschen ohne Ziel hat man auch in diesem Film. Der Film ist auch so aufgebaut, wie so ein Panoptikum italienischen oder vor allen Dingen napolitanischen Familienlebens. Es ist eine Familienkomödie, die auch ein bisschen derb ist stellenweise und die auch sehr lose und episodisch wirkt. Und dann gibt es einen Wendepunkt, ziemlich genau in der Mitte des Films, der die zweite Hälfte komplett überschattet. Ich wusste nicht, was sich in Sorrentinos Leben zugetragen hat und es wird tragisch. Ja. Ich wusste das nicht, als ich den Film gesehen habe, und es hat mich ziemlich umgehauen, was da passiert. Du kennst ja sicher auch Filme wie Lazzaro Felice oder wenn wir jetzt Beninis Film nehmen, Das Leben der Anderen.
Das Leben der Anderen, das Leben ist schön.
Das Leben ist schön, Entschuldigung, das Leben der Anderen ist ein anderer Meisterregisseur. wo es eine klare Zweiteilung gibt. Ja. Also da hast du die erste Hälfte des Films, zum Beispiel, wenn wir jetzt den Benigni nehmen, der total heiter ist und witzig ist und leicht ist. Und dann gibt es einen Wendepunkt, ziemlich genau in der Mitte. Und dann ist der ganze Film eigentlich ein anderer. Also es ist so eine andere Struktur, als man sie jetzt normal bei einem Dreiakter hat. Und das ist hier bei diesem Film auch so. Er ist aber trotzdem nicht so, will nicht so stringent sein, auch nicht in der zweiten Hälfte, wie es vielleicht ein Film nach der angloamerikanischen Tradition wäre. Aber das ist eigentlich das Schöne an dem Film.
Ja, was mich interessiert ist bei Sorrentino, was mir so an ihm gefällt, ist halt, dass er über das Private auch das Politische abhandelt. Oder wenn er das Politische abhandelt, das Private erzählt. Also das ist bei Loro, bei dem Film bei Berlusconi oder auch bei La Grande Bellezza, wo aus diesem ganz, ganz privaten Kosmos, diesem Flanieren durch Rom, auch eine politische Geschichte und eine historische Geschichte mitschwingt. Und das finde ich natürlich, also das finde ich bei ihm das Stärkste, dass ihm das gelingt immer. Also diese Gratwanderung, also über das Episodische und ja, dann immer noch die andere Seite mitzuerzählen. Und das würde mich interessieren, ob es ihm hier auch über dieses Coming of Age auch mehr als nur die Kindheit erzählt wird.
Also es ist nicht frei von politischen Aspekten, weil, wie gesagt, es auch um dieses süditalienische Lebensgefühl geht, was ja tatsächlich soziologische, kulturelle Bewandtnisse hat. Aber man muss auch sagen, es ist ein Film, der nicht nur aus der Perspektive eines jungen Menschen geschildert ist, sondern sich auch stilistisch dem anpasst und auch inhaltlich. Das heißt, Sorrentino nimmt sich zurück, also er nimmt sich so sehr zurück, wie ich eigentlich noch nie einen Film von ihm wahrgenommen habe. Der Film hat trotzdem diese Musikalität, die ich ja bei Sorrentino ganz besonders schätze. Also die Filme, die du jetzt genannt hast, wie La Grande Bellezza, die haben ja sowas Opern- oder so Operettenhaftes. Und der Film hat diese Musikalität auch, aber viel, viel zurückgenommener, viel, viel sanfter. Und lässt ja auch viel mehr Raum, weil er sich sozusagen zurücknimmt. Das hat eben damit zu tun, dass er nicht einen Coming-of-Age-Film über sein eigenes Leben machen möchte, der sozusagen mit dem Stil des reifen Sorrentino in seiner Spätphase, wo was weiß ich was, jongliert wird, sondern das macht er nicht. Also er lässt sozusagen die Bilder und die Figuren sprechen und ist da ganz bei sich. Was ich bei Sorrentino auch noch mag, ist, dass die Filme teilweise so wirken, als ob sie nie so genau wissen, was sie eigentlich sein möchten. Ja,
Ja, es ist ein Zwitter, ne? So Hybride, also die wirklich finde ich auch. Also das.
manchmal gelingt das großartig, wie bei La Grande, na, wie heißt es?
La Grande Bellezza, ja.
Ja, La
La Grande Bellezza, ja.
La Grande Bellezza. Manchmal misslingt es wie in Youth, den ich.
Oder auch in Loro gibt es schlimme Szenen, wo ich denke, das ist schon fast zu plakativ. Also da bleibt er dann auch an der Oberfläche manchmal hängen und rutscht darauf aus. Also obwohl ich immer noch einen guten Film finde, aber trotzdem, oder bei Cheyenne da, wo du gerade von der Musikalität
Genau.
sprichst, gerade mit Sean Penn, das sind große Momente, aber gleichzeitig schrammt es immer ganz nah an sowas, ja, nicht guten, vorbei, peinlichem oder ja, einfach, als ob er zu viel wollte und es dann einfach zu dick aufgetragen hätte. Also und deswegen finde ich es spannend, dass er es hier geschafft hat, sich wirklich gerade da zurückzunehmen.
Ja, er kommt auch in eine Balance der Film. Also am Anfang ist man vielleicht noch ein bisschen verwirrt, weil es geht auch sehr schnell. Man hat halt so diese burlesken Szenen, man hat so ganz viele Episoden, Familienszenen. Sie, keine Ahnung, sie werden eingeladen, zum Beispiel bei einem Beamten und fahren da aufs Meer raus und da entblättert sich auf einmal die Tante vor seinen Augen, die vorher ihn auch so bezirzt hat, ganz toll gespielt übrigens. Dann machen sie daheim irgendwie Tomatensoße und verkaufen das und dann platzt da irgendwie die eine Flasche. Dann hast du diese Maradona-Episoden, er ist halt glühender SSC Neapel-Fan
Also
und
Sie sehen noch Fußballszenen? Also wird auch Fußball gezeigt?
Wenig, also man sieht es ja im Fernsehen und so, aber das steht nicht im Zentrum. Ja. Es ist
Ja.
sowieso so, dass man in der ersten Hälfte eigentlich gar nicht so genau weiß, was ist jetzt das Thema und wer ist eigentlich die Hauptfigur. Das ist dann noch nicht klar, dass es er dann wird. Ja. Und
Ja.
dann in der zweiten Hälfte holt der Film dann das ab und man versteht es dann, ja, warum der so gebaut ist, wie er gebaut ist. Und da ist er ganz bei sich und dann wird auch dieses Coming of Age. Es ist ja auch so eine Künstlergenese, die da
Ja.
erzählt wird. Fellini spielt auch eine Rolle in dem Film. Also das sind eigentlich so die zwei großen Pole, zwischen denen er sich bewegt.
Aber
Der
Fellini taucht
Fabietto.
nicht auf als Gestalt oder taucht da.
Doch, es gibt so ein Casting. Der große Bruder von Fabietto möchte Schauspieler werden und der geht dann zu diesem Casting und man hört da aus dem Off so einen Satz von
Ach
Fellini.
toll,
Ja, den kann
ja,
ich
das
aber
ist
jetzt nicht
herrlich, ja.
zitieren, aber es ist ein toller Satz. Habe ich aber hier nicht aufgeschrieben. Und der Fabietto erkennt dann im Laufe des Films, dass er Filmemacher werden will. Ja. Hat dann auch so eine Mentorenfigur, ist auch eine ganz tolle Szene am Strand, wo der ihn sozusagen zur Sau macht, also der
Ja,
Mentor, der andere
ja.
Filmemacher. Auch grandios gespielt. Und ich meine, wir waren jetzt die ganze Zeit beim Inhalt. Wenn wir zu der Form gehen, gut, das haben wir jetzt so, schon ein bisschen mitgesprochen, Musikalität, man muss aber auch auf die Visualität gehen und das ist einfach toll. Also das ist CinemaScope.
Ja.
Man kriegt dieses ja ausgeblichene, sepiahafte, was auch was auch Neapel ganz gut beschreibt, weil dieses Ausgeblichene findet sich dort auch in der Architektur.
Stimmt, das ist auch in diesem Elena Ferrante-Roman, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, die Geschichte. Ja. Also du musst sofort dran denken, weil genau das verbinde ich auch mit dieser Literatur, also dieses Ausgeblichene, dieses Neapel, was immer am Abgrund vorbeischrammt, also aber trotzdem noch seine Schönheit bewahren kann. Also
Thema Schönheit, also neben diesem Ausgeblichenen und diesen teilweise auch krassen Farben, die man da hat, also hellen Farben auch, wenn er im Familienkosmos ist, die kontrastieren dann halt mit diesem Blau der Landschaft. Also du hast dann den Golf von Neapel und du hast den blauen Himmel. Das ist so ein Blau auf der Leinwand. Also da hast du Lust reinzuspringen. Und gleichzeitig hast du aber auch dieses melancholische Blau, wenn es dann später eher wirklich so zu so einer intimen, zu so einem intimen persönlichen Poem wird fast. Oh, und also das ist ganz toll. Und natürlich sind es Klischees, ja, so ausgeblichene mediterrane Architektur unter eben das Blau des Meeres. Aber wie gesagt, ich glaube, er möchte das nicht überlagern, ja, die Perspektive eines Teenagers, von der er erzählt, sondern möchte da ganz nah dran sein und sich nicht verkünsten. Und du hast natürlich trotzdem Sorrentino, gleich der Anfang ist total Sorrentino, total surreal und halt auch auf die Spitze getrieben. Zwischendurch hast du es immer wieder mal, also wenn man Fan ist, kann man sich auf diese Einschübe freuen, aber es ist sicherlich der reifste Film, den er gemacht hat bisher.
Wow, toll, das klingt nach einem
echten unbedingte Empfehlung.
Gut Shot, ja, dann in der Hoffnung trinke ich mal auf grün. Also, und ich hoffe, er funktioniert auch auf meinem Handy. Also ich würde es nicht wissen lassen.
Ich würde es mir im Kino anschauen.
Gut,
ich überlege es mir. Sie auch.